Hallo und herzlich willkommen zum Feel Good Happy People, Happy Planet Podcast. Mein Name ist Katrin Diekmann und heute führe ich ein fantastisches Interview gemeinsam mit Rick und Sebastian. Und die beiden waren zusammen in der Ukraine, wo der Odessa Express Hilfsmittel und Hilfsgüter hinliefert. Ihr erfahrt, wie alles begann, welche persönlichen Verbindungen es in die Ukraine gibt und wie sich der Schock und die Hilflosigkeit damals über den Ausbruch des Krieges in Selbstwirksamkeit verwandelt haben, nämlich dadurch, dass diese Menschen angefangen haben, etwas zu tun und aktiv Hilfe zu leisten, die tatsächlich ankommt. Das Team des Odessa Express wurde damals begleitet von dem amerikanischen Filmregisseur Rick Minnich und Rick ist auch hier im Interview und wird uns erzählen, wie es ist, das Ganze durch die Kamera wahrzunehmen. Ich mag dieses Interview sehr, denn es ist sehr persönlich. Die beiden sprechen über Ängste und Sorgen, aber auch über Mut und Hoffnung und ja, darüber, wie es denn eigentlich ist, wenn man selber in ein Kriegsgebiet reist und sich damit ja automatisch dort aufhält, wo andere Leute oder was andere Leute dann nur im Fernsehen und in den Nachrichten mitverfolgen. Ihr werdet es im Interview hören, aber ich sage es auch hier nochmal im Intro. Und zwar werden in der Ukraine Feuerwehrwagen oder Rettungswagen benötigt. Falls irgendjemand Kontakte hat, bitte meldet euch, schreibt eine Mail und nehmt Kontakt auf. Alles findet ihr in den Shownotes. Dies hier ist übrigens die erste offizielle Zusammenarbeit von Meet the Good Ones und Feel Good Happy People. Das bedeutet, zum YouTube-Video von Meet the Good Ones gibt es den Podcast, beziehungsweise zu diesem Podcast gibt es den Film von Meet the Good Ones. Das heißt, ihr könnt euch ganz umfassend informieren, ihr könnt hören, ihr könnt gucken. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie die Reaktionen so sein werden. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören, einen wunderschönen Tag und bis bald.
Hallo, guten Morgen. So schön, dass ihr da seid. Wir unterhalten uns heute über ein super spannendes Thema und deshalb ganz direkt zu Anfang die Frage, möchtet ihr euch mal vorstellen?
Ja, gern.
Ja, ich kann gerne anfangen. Also ich bin Sebastian Gaste, komme aus Berlin und bin 43 Jahre alt und seit einiger Zeit für und mit dem Berlin-Odessa Express aktiv. Und deshalb sind wir auch heute hier verabredet und über den Berlin-Odessa Express habe ich auch Rick kennengelernt und wir beide haben dann auch mit zwei anderen im Juli eine Reise in die Ukraine nach Odessa unternommen.
Okay, super spannend. Rick?
Ja, ich bin Rick Minnich. Ich bin ein US-amerikanischer Filmregisseur. Ich lebe seit 1990 in Berlin und mache hauptsächlich Dokumentarfilme. Und ich habe über verschiedene Ecken von Berlin Odessa Express erfahren, dass sie diese Hilfslieferungen machen in die Ukraine. Und ich war gespannt, wer das ist und wie die das machen und alles und habe Kontakt zu Sebastians Schwester Sina aufgenommen und irgendwie einen Monat später oder so waren wir gemeinsam in die Ukraine unterwegs und war eine spannende Reise.
Was ist der Berlin-Odessa-Express?
Also es ist eigentlich eine kleine private Initiative, die sich ganz spontan zusammengefunden hat, und zwar im Februar 2022. Also der Krieg hat begonnen. Einige von uns haben persönliche, verwandtschaftliche Beziehungen in die Ukraine. Viele haben emotionale Beziehungen in diese Region. Und dann begann der Krieg und uns erreichte ein konkreter Hilferuf aus Odessa bezüglich Medikamente, Splitterschutzwesten und ähnliches. Und dann haben wir in relativ kurzer Zeit eine private Spendenkampagne gestartet unter allen Menschen, die uns so bekannt waren. Das hat dann auch für uns überraschend gut eigentlich funktioniert. Also wir hatten relativ zügig so viel Geld, dass wir zwei Minibusse vollstopfen konnten mit Medikamenten, Verbandsmaterialien, Hilfsmitteln und vor allem haltbaren Lebensmitteln, um die dann an die ukrainisch-rumänische Grenze zu fahren am Schwarzen Meer. Und dann sind wir aufgebrochen mit diesen zwei Autos. Das war, glaube ich, Anfang März. Also ungefähr zwei Wochen nach Kriegsbeginn und haben dann dort an der Grenze diese Güter an unsere Kontakte aus der Ukraine übergeben, die das dann nach Odessa gebracht haben. Und das ist auch ein Punkt, der unsere Initiative sicherlich auszeichnet, dass wir dort eben über persönliche Kontakte agieren, sehr konkrete und spezifische Bedarfe erfüllen, also tatsächlich das liefern können, was gebraucht wird, und dass wir dort auch ein vertrauensvolles Verhältnis zu unserem Netzwerk haben. Also dass wir mittlerweile sehr gut wissen, dass alles, was wir dort runterliefern, auch wenn wir nicht persönlich dabei sind, tatsächlich bei den Menschen ankommt, die das brauchen, und dass diese Menschen sich das auch gewünscht haben. Und wir haben privat begonnen. Es hat sich aber schnell gezeigt, dass insbesondere die Spenden immer mehr wurden. Das hat uns natürlich sehr glücklich gemacht, dass uns so viele Menschen so vertraut haben, obwohl wir kein eingetragener Verein waren. Und wir haben uns dann WeAid angeschlossen. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Das ist so etwas wie ein Trägerverein, die uns eine administrative Struktur geben, um in einem rechtssicheren Rahmen operieren zu können und zum Beispiel Spendenquittungen und Ähnliches auszustellen und die auch für unsere Spendenakquise oder uns bei der Spendenakquise unterstützen. Dann kooperieren wir mittlerweile mit der Ukraine-Hilfe Lobetal. Das ist ein sehr alter Verein, der hier bei Berlin aktiv ist und schon seit den 1990er Jahren humanitäre Projekte in der Ukraine unterstützt, die dann schon im vergangenen Jahr für uns Transport übernommen haben. Also die schicken sowieso regelmäßig LKWs darunter und die haben wir dann einfach mitbeladen, weil das für uns persönlich ein relativ großer Aufwand war, die Fahrten. Also das war natürlich schön, aber die das gemacht haben, sind eben am einen Wochenende 4000 Kilometer Auto gefahren und du wirst das kennen, wir haben alle Familie, Beruf und so weiter. Das kann man so oft im Jahr nicht machen. Und deswegen waren wir sehr froh, dass die Ukraine Hohe Hilfe Lobetal mit uns dann zusammengearbeitet hat. Und mittlerweile kooperieren wir auch mit der Organisation Apotheker ohne Grenzen, die also jetzt über uns erstmals eine Medikamentenlieferung haben machen lassen in die Ukraine nach Odessa und Cherson und Mykolaiv. Einen Teil dieser Medikamente haben wir jetzt auch persönlich runtergefahren. Dann kooperieren wir mit einem Hersteller von Solarlampen, der heißt Little Sun. Von denen haben wir auch ganz viele Solarlampen schon im letzten Jahr bekommen, die wir auch in die Ukraine gebracht haben. Ganz viele Generatoren haben wir über eine Spendenkampagne von mit uns befreundeten Menschen bekommen, die auch in die Ukraine konnten und dort im Winter sehr geholfen haben, weil die Energieinfrastruktur ja angegriffen wurde von der russischen Armee. Und eine weitere Organisation ist noch Kontakte Kontakti, die finanzieren unter anderem unsere Medikamentenbeschaffung. Und wenn du möchtest, erzähle ich dir auch noch, mit wem wir in der Ukraine kooperieren, oder brauchst du erstmal eine Pause?
Ja, nein, klar. Super spannend. Also erstmal möchte ich sagen, Wahnsinn, der Krieg ist ausgebrochen und ihr wart ja quasi sofort vor Ort. Also das finde ich unglaublich. Also einfach diese Reaktionsgeschwindigkeit. Und du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, einige von euch hatten persönliche Beziehungen oder Kontakte in die Ukraine. Magst du da noch mal ein bisschen erzählen? Also ja, vielleicht hängt das ja auch mit dieser schnellen Reaktion zusammen.
Genau, also zwei von uns stammen im Prinzip aus Odessa und haben dort noch sehr enge Verwandtschaft und haben eben auch viele Sommer ihres Lebens in Odessa verbracht, sprechen auch die Sprache. Dann zum Beispiel meine Schwester Sina, die hat eben sehr lange sozusagen im gesamten post-sowjetischen Raum gearbeitet. Ich habe sie da auch besucht, wir waren da viel unterwegs und so ergeben sich eben zum einen konkrete Bindungen und auch diese emotionalen Bezüge. Und dann ging es uns eigentlich wie allen, dass wir natürlich so ein kolossales Ohnmachtsgefühl erlebt haben, als das passiert ist und nicht damit umgehen konnten. Und dann aktiv werden zu können und das Gefühl zu haben, also man kann jetzt nichts gegen diesen Krieg machen, aber man kann sich zumindest irgendwie persönlich und praktisch dazu positionieren. Das hat uns natürlich auch geholfen, ganz klar.
Ja, da bekommt man so ein Stück Selbstwirksamkeit quasi zurück, ne? Man hat das Gefühl, man kann was tun. Und auch schön, mit wie vielen Leuten ihr mittlerweile kooperiert. Ich finde, das zeigt ja auch wieder, wenn man dann aufsteht für irgendwas, was einen interessiert und sagt so, ich lege jetzt los, ich mache das. Also wie viele Leute dann dazu kommen oder auch betroffen sind oder einfach ganz froh sind, dass es ein Netzwerk gibt und dass es Menschen gibt, die konkrete Hilfe leisten.
Ja, das berührt uns auch, zumal wir ja keine hierarchische Organisation sind. Das hat sich, muss man ganz klar sagen, im Prinzip anarchistisch organisiert und macht es auch bis heute. Das ist manchmal ein bisschen schwerer, als wenn man in Hierarchien agiert, weil bestimmte Sachen und Entscheidungsprozesse länger dauern, zumal eben auch alle mit ihrem Privatleben beschäftigt sind, aber die Ergebnisse sind tatsächlich häufig besser. Und das Erstaunliche ist, wir haben uns natürlich in Deutschland vernetzt darüber, sehr gut, aber auch in der Ukraine haben sich wiederum Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, miteinander vernetzt, dadurch, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Also auch dort geht das weiter und das hat eine gewisse Eigendynamik entwickelt, die man eben so nicht hätte vorhersehen können. Das ist sehr berührend.
Ja, mega gut. Voll schön. Ich finde, das ist so schön zu hören. Und das ist ja auch wirklich das, weshalb ich diesen Podcast mache, dass man einfach sieht, okay, es gibt so viele gute Dinge auf der Welt. Und wenn Menschen anfangen, was Gutes zu tun, ergeben sich so viele Kontakte und es ergibt sich so ein Netzwerk und das Gute wird verbreitet. Und das ist auch wieder ein super schönes Beispiel, einfach echt schön zu hören.
Genau, und dass man sich von dem Schlimmen eben nicht überwältigen lässt. Ne? Also man ist ja mit wirklichen Katastrophen die ganze Zeit konfrontiert und Problemen, die man als Einzelne nie bewältigen kann und dann überfordert die. Und das ist immer ein Weg, in Bewegung zu geraten und tatsächlich im eigenen Leben zu merken, man kann eben doch etwas verändern. Man kann die Welt nicht retten, aber man kann eben im Kleinen etwas bewegen. Ja. Also die Hoffnung nie aufzugeben, trotz der Hoffnungslosigkeit, würde ich sagen.
Ja, unbedingt. Das wird so dringend gebraucht. Rick, wie spannend. Du bist Filmemacher. Erzähl uns nochmal, du hast es gerade schon kurz angerissen, wie genau bist du dann zum Odessa Express gekommen?
Erstmal, ich habe Filme sowohl in Russland als auch in der Ukraine gedreht in den letzten 5-6 Jahren und habe so persönliche Kontakte zu Menschen in beiden Ländern. Und als der Krieg ausbrach, war es für mich wie so eine große Katastrophe, weil ich dachte, ihr seid eigentlich Nachbarn und Freunde und gehört eins zu einem Land. Und ich hatte auch dieses Gefühl von Machtlosigkeit am Anfang. Und in der ersten Kriegswoche hat eine befreundete Filmproduzenten ganz schnell Hilfslieferungen organisiert. Und ich war als Fahrer mit einem Kollegen unterwegs und wir haben so Medikamente bis zur polnisch-ukrainischen Grenze gefahren und einfach in eine Lagerhalle gebracht. Und dann haben wir eine ukrainische Familie am Bahnhof abgeholt und nach Berlin gebracht und es wurde eine Unterkunft für sie organisiert. Und die ganze Erfahrung hat mich sehr berührt. Aber es blieb für mich immer eine Frage im Kopf, was ist denn passiert mit den ganzen Sachen, die wir da abgeliefert haben? Wie sind die über die Grenze gekommen, wenn überhaupt? Und dann, als ich von Berlin Odessa Express erfahren habe und wie sie das machen und dass die da persönlich die Sachen liefern wollten nach Odessa, dann dachte ich, oh, da muss ich dabei sein. Ich will sehen, wie funktioniert das alles? Wie kommt man über die Grenze mit diesen ganzen Waren? Und wie kommt man dann nach Odessa? Und wer sind die Menschen, die das alles machen? Das auf freiwilliger Basis. Das ist quasi als in ihrer Freizeit, Sebastian und das ganze Team, die haben alle ihren Jobs und Familien und ich auch, war auch eine Familie. Und ich wollte einfach mit eigenen Augen sehen, wie das funktioniert und zeigen, die Menschen vom Berlin Odessa Express und auch ihre Partner in Odessa. Und ich wollte erleben, wenn die Güter da ankommen, wie wird alles verteilt? Wie kommt es denn wirklich an? Und mir geht es darum, das alles zu dokumentieren. Und ich schneide mit Guy Dimmenstein von Meet the Good Ones. Wir schneiden jetzt zusammen ein kleines Video, was am 22. September veröffentlicht wird. Und da werden wir zeigen, wie das alles so abgelaufen ist. Und ich bin auch einer, der ich gerne Geschichten erzählt über, ja, sag mal so Außenseiter und Underdogs oder so und Leute, die etwas bewegen abseits von der großen Firmen oder so. Und es gibt immer, wenn es eine humanitäre Katastrophe auf der Welt ist, stattfindet, gibt es immer Hilferufe und man kann sogar im Fernsehen, gibt es immer so ein Spendenkonto oder so. Und ich finde, das ist wunderbar und nützlich, aber es ist auch ziemlich anonym. Irgendwie man spendet Geld und hat vielleicht ein gutes Gewissen, dass man das macht, aber was mich sehr beeindruckt hat beim Berliner Odessa Express, ist, dass wirklich dann alles, was da gebraucht wird, die haben ganz konkrete Listen bekommen von ihren Partnern in der Ukraine, alles, was genau gebraucht wird. Und dann konnten sie ganz gezielt diese Sachen in Deutschland auftreiben, die Medikamente oder Rollstühle oder Generatoren oder sonst was. Und dann wirklich direkt zu den Leuten bringen, die das dann in ihrem Netzwerk selber verteilt haben. Und ich hatte das Gefühl, ja, das kommt wirklich was an. Es ist nicht, dass man nur spendet für das eigene Gewissen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch wirklich oft ein Problem. Dann hat man nicht die Infrastruktur, hat nicht diese persönlichen Bindungen und dann ist es so anonymisiert. Also ich erinnere mich an so ein Beispiel mit dieser Flutkatastrophe im Ahrtal, dass mit mal auch alle Leute helfen wollten und mit mal alle Leute Eimer gekauft haben und ausgemistet haben. Und dann war es aber viel zu viel und so ein riesiger Überschuss und dann kam die Hilfe einfach nicht an und dann ist es gut gemeint, aber hat nicht wirklich funktioniert. Und deshalb sind so Beispiele wie das jetzt ja auch einfach so schön, weil wenn man gerade, wenn man konkrete Listen hat und genau sieht, was wird denn eigentlich gebraucht und sich dann persönlich darum kümmert, dann ist es natürlich am allereffektivsten.
Ja, also man überwältigt auch nicht die bestehenden Hilfsstrukturen. Das ist eben häufig, glaube ich, ein Problem bei so großen Mengen an Spenden, die sich ansammeln, insbesondere Sachspenden. Das haben wir auch bei unserer ersten Fahrt dann in Rumänien bemerkt. Das war ja noch relativ am Anfang des Krieges. Aber das sind in Lagerhallen, die dann voll mit Hilfsgütern sind, die müssen sortiert werden und so weiter. Dann müssen die irgendwie rüber transportiert werden. Und in der Ukraine passiert nochmal das Gleiche. Und das ist natürlich für alle ein bisschen aufwandsärmer, wenn klar ist, was ist in den Kisten drin. Die Deklaration war nicht so aufwandsarm. Also das ist wirklich kompliziert, weil da auch die gesetzlichen Anforderungen in der Ukraine mittlerweile sehr hoch sind bezüglich dieser Deklaration. Also es ist einfach zeitaufwendig. Das ist jetzt keine Quantenphysik, aber es ist zeitaufwendig. Aber am Ende ist es eben für uns und für die dort wesentlich einfacher zu bewältigen, glaube ich, weil wir eben sehr genaue Arbeitsaufträge im Prinzip haben oder Konkretisierung dessen, was benötigt wird.
Ja. Nehmt uns mal mit auf die Reise dahin. Also in ein Kriegsgebiet zu reisen, ist ja bestimmt eine krasse Erfahrung. Aber ja, erzählt ihr mal, wie ist es? Mit was für einem Gefühl bricht man auf? Vielleicht auch erstmal noch, wo genau liegt denn eigentlich Odessa? Also, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, in was für ein Gebiet seid ihr da gereist?
Rick, soll ich mal anfangen?
Ja.
Also Odessa liegt im Süden der Ukraine am Schwarzen Meer, also im Südwesten der Ukraine. Ich würde sagen, vielleicht so zwischen 50 und 80 Kilometer entfernt von der Donaumündung. In Odessa selbst gab es keine Kämpfe. Das hat die russische Armee glücklicherweise nicht geschafft, zumindest nicht die Bodentruppen. Das war am Anfang eine sehr große Angst der Odessiten, weil Putin in seinen Reden eben immer wieder damit gedroht hat, dass Odessa eine russische Stadt ist und eben auch russisch werden soll. Das ist dann zum Glück nicht passiert, aber Odessa wurde natürlich immer wieder aus der Luft angegriffen. Und ich kann für mich sagen, mit Blick auf eine mögliche Angst, die ich vielleicht auch erwartet hätte, bevor man in ein Kriegsgebiet fährt, als im Raum stand, dass diese Reise stattfinden könnte, damit wir dort endlich mal die Menschen kennenlernen, mit denen wir die ganze Zeit kooperieren. Da war das für mich überhaupt keine Frage, da mitmachen zu wollen. Also es gab überhaupt keine Angst. Es hätte mich wahrscheinlich eher Kraft gekostet, dagegen anzurennen, diese Fahrt nicht zu machen. Und ganz ehrlich, auch in der Ukraine hatte ich in keinem Moment Angst. Also wir haben dort Luftalarme und Ähnliches erlebt. Wir sind auch, sagen wir mal, etwas näher an die Front gefahren, ohne uns dort tatsächlich in persönliche Gefahr zu begeben. Aber ich habe das eigentlich die ganze Zeit als vermutlich eine der bedeutendsten Reisen in meinem Leben empfunden, in dem, was ich dort mitgenommen habe an Eindrücken und auch Qualitäten, die ich erfahren habe. Also unter Qualität meine ich ganz neutral, also nicht nur gut oder eben gut und schlecht sozusagen. Ne? Also es sind einfach sehr tiefe Eindrücke gewesen, für die ich noch eine ganze Weile brauchen werde, um die zu verarbeiten. Aber Angst war damit für mich überhaupt nicht verbunden.
Magst du sagen, was diese Reise so tief gemacht hat?
Na, erstens natürlich mal zu erleben, was Krieg bedeutet. Das war ja für mich immer nur eine Geschichte, die ich gehört habe oder Bilder im Fernsehen. Aber dass Krieg eben jedes einzelne Leben in so einem Land im Prinzip atomisiert und auf links dreht. Also dass fast alles aus den Fugen gerät. Das war eine sehr bedeutende Erfahrung. Dann war es ganz besonders mit uns Vieren, die wir da gefahren sind. Also zum Beispiel Rick kannte ich nicht. Dann ist noch live mitbekommen, einer von uns, mit dem bin ich schon mal im März letzten Jahres da runtergefahren, aber wir sind nie so zusammen in so einer Konstellation, in so eine Situation hineingereist und eben meine Schwester Sina, mit der ich solche Reisen schon erlebt habe. Und das war einfach unglaublich schön mit uns Vieren. Also das war eine ganz besondere Fahrt. Wir hatten viele schwierige, stressige, anstrengende Momente, unglaublichen Schlafmangel, aber trotzdem hatten wir einfach eine ganz tolle Zeit miteinander. Und wir hatten ganz tolle Momente mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die wir dort getroffen hatten. Wir hatten unglaublich traurige und ergreifende Momente. Wir haben die Schäden gesehen, die die russische Armee dort hinterlässt und alle Gefühle, die damit einhergehen, wenn man zerbombte Häuser, Kindergärten, Krankenhäuser sich angucken muss. Mir ging es aber auch so, ich habe dann in einer Stadt in Mykolaiv waren Panzer ausgestellt, also russische Panzer, die dort von Kindern beschritten wurden, die sich das angeguckt haben. Als Trophäen, für mich waren das dann eben die Gräber der russischen Soldaten. Das ist genauso eine bewegende Erfahrung. Und gleichzeitig sieht man Mykolaiv, eine Stadt, die ganz schlimm zerstört wurde, wo viele gestorben sind, wo die Menschen sich im Prinzip selbst gegen die Armee verteidigen mussten am Anfang, weil die ukrainische Armee noch nicht da war, also weil einfach die Zeit nicht gereicht hat. Und das sind dann so komplexe Erfahrungen und auch Widersprüche, auch Gefühle, in denen man drin ist. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass man gerade an einem ganz bedeutenden Punkt in seinem Leben ist, von dem ich noch lange zehren werde.
Ja. Rick, wie war das für dich? Wie war für dich die Reise? Und wie war es auch, sowas dann zu filmen oder zu dokumentieren?
Oft geht es mir so, dass ich, wenn ich durch die Kamera schaue, kann ich ein bisschen so die Gefahren alles ein bisschen ausblenden. Ich sehe wirklich, ich bin so fokussiert, was da passiert, dass ist ein bisschen so ein Schutzmechanismus bei mir. Aber ich hatte schon, es ging schon los, bevor wir die Sachen geladen haben in Berlin, haben wir alle so eine App runtergeladen, so eine Air Raid App. Und da ist eine Karte von Odessa, von ganz Ukraine, die verschiedenen Gebieten. Und dann leuchtet es rot, so hellrot oder dunkelrot, immer in Gebieten, wo Luftalarm ist. Und das war am Vormittag. Und wir haben das alles runtergeladen und drauf geschaut. Und dann konnte man live sehen, wie immer mehr Gebiete rot geleuchtet haben und auch Odessa. Und ich dachte, oh, ich dachte, da wird gar nicht gekämpft. Wir fahren nicht an die Front. Und dann war das schon ein bisschen beunruhigend. Und da war auch ein Moment, wo Sina, Sebastians Schwester Sina, zu mir gesagt hat, Rick, ja, du musst nicht mitfahren, wenn du ein schlechtes Gefühl hast oder so. Und ich sagte, nee, ich habe das schon entschieden, das habe ich mit meiner Familie schon besprochen, dass ich die Reise mache und da ist eine gewisse Gefahr dabei, aber ich könnte genauso gut auf der Straße überfahren werden von einem Auto oder sowas. Und da war auch ein Moment an der Grenze, wir hatten ziemliche Schwierigkeiten, in die Ukraine einzureisen und quasi aus Polen rauszukommen in die Ukraine, diese ganze Papierkram und so. Und es hat die ganze Nacht gedauert. Und wir hatten die Idee, wenn wir das rechtzeitig über die Grenze schaffen, dann werden wir in Lviv übernachten, weil zwischen Mitternacht und 5 Uhr früh darf man auf den Straßen nicht fahren. Einfach wegen Gefahr, weil meistens wird nachts bombardiert. Und das haben wir erst erfahren auf der Hinfahrt. Und dann wollten wir in Lviv übernachten. Aber weil das so lange an der Grenze gedauert hat, konnten wir das nicht machen. Und das stellte sich heraus, dass es Glück im Unglück war, weil Lviv in der Nacht ist eine Rakete auf Lviv runtergefahren. Und ich habe nicht recherchiert, ob das in der Nähe von unserem Hotel war oder so. Aber das war für mich ein bisschen ein Zeichen. Okay, dann war das vielleicht nicht so schlecht, dass wir abwechselnd in unserem kleinen Bus geschlafen haben an der Grenze. ja, und dann in Odessa selbst hat es immer wieder rot geleuchtet. Und dann in der ersten Nacht mussten wir für ein paar Stunden in den Keller gehen in unserem Hotel, weil Luftalarm war. Aber wir haben nichts, wir haben keinen Angriff selbst erlebt. Nur sehr viele Schaden gesehen. Insbesondere in Mykolaiv, ist ein paar Stunden von Odessa entfernt.
Ja, ist bestimmt auch schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man dann so zerbombte oder zerstörte Häuser sieht.
Ja.
Mit unserem Zeitfenster, muss man sagen. Also einige Tage später gingen halt die schweren Angriffe auf Odessa los wieder. Und ich glaube auch über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Also dass dort jeden Tag Drohnen und Raketen auf diese Stadt abgeschossen wurden. Und den Bildern nach auch Orte getroffen wurden, an denen wir uns die ganze Zeit aufgehalten haben, auch in der Nähe unseres Hotels.
Ja, krass. Ja, das stelle ich mir krass vor. Vor allem, wenn man gerade irgendwie noch da war, gefühlt und das gesehen hat und dann feststellt, oh, da ist sowas passiert. Ich glaube, das macht was mit einem.
Genau, das macht was mit einem, aber wir haben dann eben auch Bilder bekommen, dass ein Kinderzentrum, das mit Spenden, die über uns liefen, dort aufgebaut wurde, also wo Kinder aus den schwer getroffenen Gebieten wie Bucha, Irpin und Cherson unterkommen mit ihren Müttern, was gerade fertig war, wo wir auch zusammen mit Rick waren, wo uns das mal gezeigt wurde, ein wirklich ganz schöner Ort, der wurde dann eben auch getroffen. Mhm. Und dann wird auch sofort wieder klar, dass man damit nicht aufhören kann.
Wie habt ihr die Menschen da erlebt? Wie geht es den Menschen da?
Oh, sie waren erstens sehr glücklich, uns zu sehen, und unglaublich dankbar. Das hat mich sehr berührt, dass sie haben uns auf der Autobahn empfangen, quasi bevor wir in Odessa reingefahren sind. Es war schon dunkel und sie wollten uns begleiten, in die Stadt begleiten. Sie kamen mit ihren Blumenstrauß an und sie kannten sich alle von Zoom-Gesprächen und E-Mails und sowas. Aber das war die erste persönliche Begegnung und das war so herzlich. Und das macht immer Spaß, sowas zu drehen. Und ich dachte, ah, okay, das werden schon, die nächsten Tagen werden schon spannend sein. Und es war wirklich so. Und sie wollten uns wirklich alles zeigen. Und dann wurden die Kartons alle überall abgeliefert. Und diesen Familienzentrum, was Sebastian gerade erwähnt hat, das hat mich besonders berührt, weil wir auch in einem Raum gedreht haben, wie die Kinder gespielt haben und gemalt und dann ein bisschen getanzt und dann haben Sebastian und Sina in live alle ein bisschen mitgemacht. Und dann nach unserer Reise haben wir ein paar Wochen später so ein Video bekommen von diesem Familienzentrum, wo diese Familien da standen und die Decke war zum Teil runtergefallen nach einem Angriff. Und das war richtig traurig zu sehen.
Ja, und also mich hat vor allem die Stärke beeindruckt. Also das hat mich überwältigt, wie stark die Menschen dort sind, also die Frauen und die Männer, mit denen wir es zu tun hatten, trotz dieses Krieges und trotz der Überwältigung und dass sie im Prinzip alle ihr Leben verloren haben. Also dort hat jeder sein altes Leben verloren. Dort sind auch viele essentielle Beziehungen verloren gegangen, weil die Kontakte nach Russland ja sehr eng sind über Verwandtschaften. Also dass dann zum Beispiel die eigene Mutter nicht glaubt, dass jetzt die russische Armee in die Ukraine einmarschiert ist und das nicht wahrhaben will und eben der Tochter erzählt, sie soll sich doch freuen, jetzt wird alles besser. Also das muss sehr schmerzhaft sein, davon haben wir viele Geschichten gehört, dann aber auch zu erleben, dass sozusagen die eigentlichen Ressourcen schon längst überschritten sind, die die haben. Also wir haben zum Beispiel bei den Luftangriffen bei dem zweiten Luftalarm, den wir erlebt haben, haben wir registriert, das kümmert die alle gar nicht mehr. Also die haben sich fast schon lächerlich darüber gemacht. Und wenn man sich dann darüber unterhält, sagen sie einem halt, das hält man am Anfang von so einem Krieg 2 oder 3 Wochen aus, dass man jede Nacht aufsteht, im Keller rennt, nicht schlafen kann. Aber irgendwann merkt man, dass man eben seinen Alltag nicht mehr bewältigen kann. Das ist ja sicherlich auch das Ziel dieser Angriffswellen. Und ein Mittel ist eben, dann nicht mehr hinzuhören. Und das kannst du dir vorstellen, das ist schwierig, da nicht hinzuhören. Also trinkt man eben mehr Alkohol, nimmt abends Beruhigungsmittel, um schlafen zu können. Und ja. Das hat mich beeindruckt, auch diese Konsequenz, die das hat. Und dann hatte ich oft so den Eindruck, die haben so eine gewisse, ja fast schon sarkastische Albernheit entwickelt in Bezug auf vieles, was ihnen dort passiert und wie sie darüber sprechen können. Und ich glaube, das ist einfach ein Schutzmechanismus, weil man das sonst nicht mehr ertragen könnte. Also man würde an diesen Zuständen über so lange Zeiträume einfach zerbrechen, weil man sich ja im Gegensatz zu uns auch nicht dran gewöhnen kann. Das funktioniert nicht, ne? Weil also wir können uns an die Bilder gewöhnen, aber dort ist das ja jeden Tag unkontrollierbar. Fliegt jetzt hier wieder eine Rakete über mein Haus, wird irgendjemand sterben, mit dem ich befreundet oder verwandt bin oder ähnliches? Und wie sieht mein Leben morgen überhaupt aus? Und gibt's die Ukraine in einem Jahr noch?
Ja, das ist dann sicherlich so eine Art Verarbeitungsstrategie oder Reaktion darauf, damit umzugehen, besser klarzukommen, irgendwie zu überleben. Ich weiß, das fällt mir dazu ein, meine Oma hat mir oft vom Krieg erzählt und die hat genau das gesagt, was du gerade erzählt hast. Die hatte 2 kleine Kinder im Krieg und es war auch immer Luftalarm und am Anfang sind die immer noch in den Bunker gerannt und nachts und aufgesprungen und irgendwann hat sie aber gesagt, und irgendwann haben wir es gelassen und man ist dann innerlich an so einem Punkt gewesen, hat sie gesagt, nicht, es war egal, aber es ist egal, ich kann nicht mehr, ich bleibe jetzt hier einfach liegen und entweder es passiert oder es passiert nicht.
Ja, das ist auch so eine Art von Fatalismus, der sich dann einstellt.
Ja, genau. Was wird am dringendsten benötigt?
Also aktuell werden vor allem natürlich ganz dringend Medikamente benötigt, viele Hilfsmittel, sowas wie Rollstuhl und ähnliches, orthopädische Hilfsmittel, dann medizinische Notfallversorgung, also zum Beispiel Notfallkoffer, Defibrillatoren, auch ganz wichtig, Inkontinenzmaterialien, also vor allem für ältere Menschen. Also wir kooperieren ja zum Beispiel auch mit dem Verband der Holocaust- und Ghetto-Überlebenden in der Ukraine. Das sind also Menschen, die dort unter den Nazis all das schon mal und noch viel schlimmer erlebt haben, was ihnen jetzt durch Russland angedroht wird. Und da liefern wir vor allem eben Inkontinenzmaterialien, Lebensmittel war es jetzt zwischenzeitlich insgesamt ein bisschen weniger. Die werden aber trotzdem immer gebraucht. Wir haben bloß bisschen gemerkt, das alles hier einzukaufen und dann in LKWs zu verladen, ist ein sehr großer Aufwand. Und grundsätzlich gibt es in der Ukraine und in der Nähe der Ukraine ja auch trotzdem immer wieder Lebensmittel. Dann sind wir noch am Überlegen, wie wir damit weiter umgehen und ob wir auch vielleicht einfach über Geld, was wir dort runter transferieren können, dafür sorgen können, dass sie sich selber Lebensmittel kaufen können. Dann vermuten wir, dass wieder Generatoren gebraucht werden. Ganz einfach aus dem Grund, weil absehbar ist, dass eben die Energieinfrastruktur wieder angegriffen wird jetzt in diesem Herbst und Winter und dass die Luftabwehr, die zur Verfügung steht, wahrscheinlich nicht ausreichen wird, um die zu schützen.
Also ich höre daraus, ihr macht auf jeden Fall weiter?
Ja, wir machen weiter, unbedingt. Also wir möchten auch in diesem Jahr noch mindestens eine Lieferung organisieren. Und wir hatten im letzten Jahr im Herbst dort Weihnachtspäckchen runtergeschickt. Also wir haben in Berliner Schulen, an Kindergärten und auch einigen Unternehmen oder so Verwaltungsorganisationen von den Mitarbeitenden, den Lehrern, den Schülern, den Eltern Weihnachtspäckchen packen lassen, jeweils kleine. Einmal die Version für Kinder und einmal die Version für ältere Menschen, so ungefähr Schuhkartongröße. Und dann hatten wir eben draufgeschrieben, was dort möglichst alles rein soll und haben das dann alles verpackt und dort runterbringen lassen. Und da wurde uns jetzt auch gesagt, dass das ganz toll angekommen ist. Und deswegen möchten wir das dieses Jahr unbedingt wiederholen. Die waren dann in der Regel versehen mit einer kleinen Grußkarte, wo so ein bisschen was drauf stand über uns, wer wir sind, warum wir das schicken. Und das hat dort große Wirkung entfaltet, wurde uns berichtet. Und es waren insgesamt, glaube ich, 600 oder 700 Weihnachtspäckchen, die zusammengekommen sind. Und das wollen wir wiederholen. Ein bisschen größeres Ausmaß wahrscheinlich. Aber nicht so groß, dass wir dann plötzlich eine Post sind. Also das würden wir auch nicht schaffen. Es muss noch kontrollierbar bleiben.
Ja, dazu, wie seid ihr organisiert? Also das klingt nach ganz viel Arbeit. Du hast schon ein bisschen erzählt und du hast gesagt, ihr bekommt diese Listen, aber wer arbeitet die dann quasi ab? Also es muss ja Leute im Hintergrund geben, die sagen, okay, ich kümmere mich darum, 10 Generatoren anzuschaffen, so und so viel Verbandsmaterial, den und den Rollstuhl. Ihr habt gesagt, ihr habt alle Family und man hat ja einen Job. Das klingt schon nach einem Vollzeitjob fast.
Ja, also es ist auch, obwohl wir ja nicht noch einen zweiten Vollzeitjob machen können, aber wir sind alle eben mit unserer Arbeit damit beschäftigt. Und wir haben eine Ärztin, die auch aus Odessa kommt, also in Deutschland lebt, aber aus Odessa kommt, Alex, die sozusagen auch diese Listen übersetzt und prüft und dann auch die Medikamente beschafft. Das dürften wir ja gar nicht, weil wir keine Ärztin sind. Und ihre Schwester ist eben zum Beispiel dann Katja für die Deklaration zuständig oder da, sagen wir mal, hat sie sich professionalisiert und kann das einfach am besten. Deswegen macht sie das. Live stellt uns die Räume seiner Firma zur Verfügung, um dort alle Lieferungen abzustellen und zu deklarieren und irgendwie wieder zu beladen. Meine Schwester macht viel Spendenakquise. Ich mache alles Mögliche, was so gerade einfällt, würde jetzt aber nicht sagen, dass ich das organisatorische Supertalent bin. Und ich hatte es, glaube ich, ja am Anfang schon mal gesagt, es organisiert sich einfach anarchistisch. Also es kommen dann auch Leute dazu, zum Beispiel mit den Generatoren, die ursprünglich nicht Teil des Berlin-Odessa-Expresses waren, aber mit uns bekannt. Und dann starten die eben ihre eigene Initiative und besorgen dann diese Generatoren, die mit uns darunter fahren. Das ist eben der große Vorteil, wenn man sich so selbst organisiert oder ein sich selbst organisierendes Netzwerk überhaupt nur zulassen kann und auch jedem so die Möglichkeit gibt, sich entsprechend seiner Kompetenzen einzubringen, dann entwickelt sich eben sowas und dann ist das auch überhaupt nur zu bewältigen in der Art, wie wir das jetzt machen.
Ja. Wer sind die Fahrer? Also ihr fahrt ja jetzt nicht immer zu viert, sondern da sind...
Also wir sind anfänglich, sind wir ja immer mit 2 Kleinbussen gefahren, die ersten 4 oder 5 Touren, glaube ich, in einem Abstand von 2 Monaten. Und da waren jeweils 2 Fahrerinnen oder Fahrer drin und das hat gewechselt. Also ich war zum Beispiel nur einmal, live ist 2-mal gefahren und dann eben mit vielen anderen, die einfach Zeit hatten aus unserem Kreis. Das war auch gar nicht der engere Kreis. Also ich bin zum Beispiel mit einem Ukrainer zusammengefahren, der sich dann freiwillig gemeldet hatte und mit mir da runtergefahren ist. Und dann die Ukraine-Hilfe Lobetal, die hat einfach... Ein LKW, der kontinuierlich pendelt zwischen der Ukraine und Deutschland, da waren wir dann gar nicht mehr beteiligt. Da haben wir das dann einfach nur immer nach Lobetal gebracht, je nachdem, wer von uns gerade konnte. Und diese Reise nach Odessa selbst, das war ja jetzt unsere allererste Reise dorthin zu viert. Und da sind wir, also Rick, Live und ich sind im Wechsel dann gefahren die ganze Zeit.
Was würdet ihr sagen, ist euer größter Erfolg da bisher?
Also insgesamt ist, glaube ich, unser größter Erfolg, dass wir tatsächlich helfen konnten dort vor Ort. Also dass wir die Menschen dort unterstützen konnten, sodass sie es eine Weile länger geschafft haben, diesen Umständen, die der Krieg in ihr Leben getragen hat, zu widerstehen. Der andere große Erfolg ist das Volumen. Also wir können das immer nur abschätzen, weil ja auch viele Sachspenden mit dabei waren. Aber wir gehen aktuell davon aus, dass wir so insgesamt Güter im Wert von 300.000 Euro in die Ukraine bringen konnten oder eben über Geldspenden, die sich dort vor Ort selber Sachen kaufen konnten, zum Beispiel um dieses Kinderzentrum einzurichten. Es ist auch ein großer Erfolg, dass wir überhaupt keine administrativen Kosten haben. Also ungefähr 95% der Spenden fließen tatsächlich dann in die Sachmittel, die dort runtergehen, und 5% wenden wir ungefähr auch für unsere eigenen Transportkosten. Also zum Beispiel auch das Benzin, was wir gebraucht haben, um jetzt runterzufahren. Ja, und dass es uns immer noch gibt, das ist auch ein großer Erfolg. Und dass es im Prinzip so groß geworden ist und dass so, so, so viele Menschen uns mit ihren Spenden unterstützt haben und auch immer wieder unterstützen, entsprechend ihrer eigenen Möglichkeit. Kleine, große Spenden. Das ist sicherlich auch ein großer Erfolg.
Richtig gut, richtig gut. Rick, du hast gerade schon gesagt, du schneidest mit Guy den Film zusammen. Wann erscheint er? Wo kann man den sehen? Erzähl uns vielleicht noch ein bisschen, ja, über den Film.
Der wird so, Guy Dimmenstein hat diesen YouTube-Kanal Meet the Good Ones, und alle 14 Tage veröffentlicht er ein neues Video über Menschen, die etwas Gutes tun. Und als ich diesen Kontakt zum Berlin Odessa Express hatte, habe ich mit Guy darüber gesprochen, und er meinte, ja, dann lass uns mal das als Folge bei Meet the Good Ones machen. Und ich dachte, okay, super, der hat einen Kanal, ich musste nicht unbedingt einen Auftraggeber suchen. Ich produziere sehr viel mit dem öffentlichen rechtlichen Fernsehen zusammen, aber ich wusste, okay, diesen Weg ist ein bisschen langwierig und zu kompliziert einfach. Und Guy hatte Lust, das mit mir zusammen zu machen. Wir haben schon ein paar kleinere Sachen gemacht fürs Café Ukraine. Haben wir ein Crowdfunding-Video gemacht. Wir kennen die Frauen da seit einem Jahr, und das hat sich einfach so gefügt. Und dann wird es ein etwas anderer Beitrag bei Meet the Good Ones. Wir probieren eine neue Form aus. Er hat mich auch gedreht, als wir den Bus in den Trailer geladen haben. Er hat mich quasi als Figur eingeführt, der die Reise macht, und er bleibt in Berlin zurück, und dann müssen wir sehen, wie wir die Geschichte so zusammenkriegen. Das werden wir sehen. Aber das wird am 22. September veröffentlicht bei Meet the Good Ones bei YouTube, und dann werden auch ein paar Instagram Reels rauskommen in der Zeit.
Ja, super schön. Und mit Guy zusammen macht's ja auch auf jeden Fall Spaß, ne?
Ja, wir arbeiten sehr gut zusammen.
Das glaube ich. Und können beide super gut Englisch quatschen, ne? Das ist wahrscheinlich auch echt mal ganz schön. Genau.
Ja, ist eine schöne Sache, weil der ist Israeli, ich bin Amerikaner, und dann war ich jetzt mit Deutschen in der Ukraine unterwegs. Und ja, so.
Ist schön, ne?
Ja.
Die Kontakte, die sich ergeben, ja, voll, finde ich auch. Was braucht ihr? Sebastian, was braucht ihr am dringendsten? Wie kann man euch unterstützen? Kommt alles in die Shownotes, das schon mal hier an der Stelle? Ja.
Also wir brauchen vor allem Öffentlichkeit. Es muss einfach immer weiter verbreitet werden, dass es uns gibt und was wir dort machen. Und dann hoffen wir natürlich, dass aus dieser Öffentlichkeit weitere Spenden resultieren. Das können Geldspenden sein, aber wir freuen uns natürlich auch über Generatoren oder Ähnliches. Und wer immer eine Idee hat, was gebraucht werden könnte, kann sich natürlich auch bei uns melden. Wir können das dann ganz schnell herausfinden, ob das tatsächlich gebraucht wird. Uns wurde jetzt zum Beispiel auch mitgeteilt, dass es Feuerwehren braucht und Krankenwagen. Da haben wir jetzt die Fühler ausgestreckt zu einem Feuerwehrverband in Brandenburg. Das könnte möglicherweise auch die nächste Tour werden. Und falls jemand aus deinen Netzwerken eine Feuerwehr hat oder weiß, wo es Feuerwehren gibt, meldet euch einfach bei uns. Löschfahrzeuge, Leiterwagen und so weiter. Wir würden alles nehmen.
Ja, gibt es irgendwas, bevor wir uns jetzt hier voneinander verabschieden, was ich noch nicht gefragt habe, was euch wichtig ist, was ihr gern noch erzählen würdet, was ihr loswerden möchtet?
Rick, fällt dir noch was ein?
Nur den Spruch klein, aber fein. So würde ich dann den Berlin-Odessa Express beschreiben. Das ist keine so riesige Hilfsorganisation, aber sie sind extrem effektiv, machen es sehr herzlich, und das kommt gut an da, und das fand ich am beeindruckendsten einfach, dass die wirklich von Mensch zu Mensch diese ganze menschliche Beziehung waren sehr berührend, und deswegen kann ich nur die Leute irgendwie dazu bewegen, ja, wenn ihr ein bisschen Unterstützung anbieten könnte, Sachspenden, Geldspenden oder sowas, dann bitte an den Berliner Odessa Express, das kommt wirklich an.
Super, mega schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen restlichen Sonntag. Macht's gut, macht so weiter. Und ja, ich freue mich, dass wir uns hier unterhalten haben.
Danke. Ja, auch vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Schön.
War nett. Ja, danke.